Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen Kreuzen quer durch Korea unter anderem über die jüngst zu Ende gegangene Tagung des UNESCO-Welterbekomitees in Busan. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi stattet Chile offiziellen Besuch ab. Koreanische Notenbank sieht mehr Unsicherheit wegen US-Geldpolitik. Gesetz zu Sonderermittlungen wegen Stimmzettelmangel verabschiedet. Präsident Lee Jae-myung ist am Mittwoch zu einem offiziellen Besuch in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile eingetroffen. Dort traf er zuerst mit koreanischen Einwohnern zu einem Abendessen zusammen. Am Donnerstag kommt er mit Chiles Präsident José Antonio Kast zu einem Gipfelgespräch zusammen. Anschließend nimmt er an einer Wirtschaftsveranstaltung teil, zu der Unternehmer aus Südkorea und Chile zusammenkommen werden. Damit wird er sein 2-tägiges Besuchsprogramm in dem Land abschließen. Die südkoreanische Zentralbank sieht nach der neuesten US-Zinsentscheidung noch mehr Unsicherheit am einheimischen Finanzmarkt. Das verlautete bei einem Treffen der Bank of Korea zur Marktsituation am Donnerstag. Dabei wurden die Ergebnisse des letzten Treffens des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed am Mittwoch überprüft. Fed-Chef Walsh habe zwar auf der Pressekonferenz seine Entschlossenheit für die Preisstabilität bekräftigt, er habe jedoch kein konkretes Signal in Bezug auf die künftige geldpolitische Ausrichtung gegeben, erklärte die Bank of Korea. Die Notenbank stellte außerdem fest, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik der Fed und der Situation im Nahen Osten gestiegen sei, während am inländischen Finanzmarkt aufgrund einer befürchteten Verlangsamung der KI-Investitionen die Marktangst zugenommen habe. Ein Gesetz zur Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts im Fall um den skandalösen Stimmzettelmangel bei den letzten Kommunalwahlen ist am Donnerstag im Parlament verabschiedet worden. 226 der 228 anwesenden Abgeordneten stimmten für den Gesetzentwurf, auf den sich die Regierungspartei DP und die führende Oppositionspartei PPP Stunden vor der Abstimmung geeinigt hatten. Nach dem Gesetz sind neben dem Stimmzettelmangel auch Vorwürfe des fahrlässigen Wahlmanagements der Nationalen Wahlkommission Gegenstand der Ermittlungen. Auch sollen Fehler bei der Dateneingabe ins Computersystem für die Wahlleitung und Statistikmanipulation untersucht werden. Die Ermittlungsdauer wurde auf maximal 170 Tage festgelegt. Samsung Electronics hat im 2. Quartal allein mit dem Halbleitergeschäft einen Betriebsgewinn von mehr als 89 Billionen Won verzeichnet. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass der Betriebsgewinn von April bis Juni nach vorläufigen Schätzungen 89,49 Billionen Won oder 62 Milliarden Dollar betragen habe. Das seien 1813,8% mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 130% zum Vorjahr. Der Reingewinn legt um 1299,9% zu. Die für Halbleiter zuständige Sparte DS erzielte mit einem Umsatz von 127,5 Billionen Won oder 88 Milliarden Dollar und einem Betriebsgewinn von 61,7 Milliarden Dollar neue Rekordergebnisse. Dagegen verbuchte die für Fertigprodukte zuständige Sparte DX als Folge der gestiegenen Kaufpreise für Teile einen Betriebsverlust von 553 Millionen Dollar. Die USA haben Südkoreas erstmalige Übernahme des Kommandos über die maritime Komponente beim Manöver RIMPAC in diesem Jahr als historischen Meilenstein in der Führung eingeschätzt. Die entsprechende Äußerung machte Jeffrey Jablon, Vizekommandeur der US-Pazifikflotte, auf einer virtuellen Pressekonferenz der USA, Südkoreas und Japans zum Abschluss der Übung, wie das US-Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Der Vizeadmiral ist der Kommandeur der Combined Task Force der Übung Rim of the Pacific 2026. Er erklärte, dass Südkorea, Chile, Kanada und Japan die Rolle des Kommandeurs in den jeweiligen Bereichen übernommen hätten. Diese Führungsrollen seien nicht symbolisch gewesen, sondern operativ. Jede Nation habe reale Fähigkeiten eingebracht und die kombinierten Streitkräfte hätten von ihrer Führung profitiert. Es ist das vierte Mal, dass ein anderes Land als die USA das Kommando über die maritime Komponente der kombinierten Streitkräfte eine Schlüsselposition bei RIMPAC übernahm. Südkorea übernahm diese Rolle als erstes asiatisches Land. RIMPAC, das weltgrößte maritime Manöver, findet dieses Jahr vom 24. Juni bis 31. Juli statt. Papst Leo XIV. Erwägt, anlässlich seiner Reise nach Südkorea im kommenden Jahr einen Besuch in der demilitarisierten Zone DMZ zwischen beiden Koreas. Das sagte Kardinal Lazarus Yo-Hung-Shik, ein Präfekt der römischen Kurie, am Mittwoch im Interview mit KBS. Der Papst wird im nächsten Jahr zur Teilnahme am Weltjugendtag erstmals als Kirchenoberhaupt nach Südkorea kommen. Kardinal Yu zufolge wolle der Papst alles in seiner Macht Stehende für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel unternehmen. Der Kardinal erwähnte auch die Möglichkeit, über die Botschafter des Vatikans Kontakt mit dem Norden aufzunehmen. Ein Nordkorea-Besuch des Papstes hänge von Nordkorea ab, hieß es. Nach der Bekanntmachung der Entscheidung von BTS, ihre Musik nicht für die kommenden Grammy Awards einzureichen, haben die Organisatoren des Musikpreises Bedauern geäußert. Harvey Mason Jr., CEO der Recording Academy, gab am Mittwoch eine Stellungnahme ab. Er sei betrübt über die Nachricht, als Musikschöpfer verstehe und respektiere er ihre Entscheidung, jedoch erklärte er. Er schrieb zugleich, er wolle klarstellen, dass die Kategorie Asian Pop geschaffen worden sei, um die tiefe Vielfalt und das außergewöhnliche Wachstum der Pop-Artistry aus Asien zu würdigen. Es gehe keinesfalls darum, zu unterscheiden. Die Recording Academy hatte zuvor angekündigt, eine Kategorie für Popmusik aus Asien einzuführen. Offenbar als Reaktion darauf gaben BTS am Mittwoch die Entscheidung bekannt, ihre Musik nicht für die 69. Grammy Awards im kommenden Februar einzureichen. Sie hofften, dass Musik einfach als solche gehört und geliebt werden könne und nicht nach Region oder Sprache unterschieden werde. Die Nationalmannschaft im E-Sport ist erstmals ins Trainingszentrum für Nationalsportler in Jincheon eingezogen. Der erstmalige Einzug von E-Sportlern ins nationale Trainingszentrum erfolgte im Vorfeld der Asienspiele 2026 in der japanischen Präfektur Aichi und deren Hauptstadt Nagoya. E-Sport wurde bei den Asienspielen 2023 formell ins Programm aufgenommen. Bei den kommenden Asienspielen im September und Oktober stehen 11 E-Sport-Disziplinen, damit mehr als im Jahr 2023, auf dem Programm. Am Training in Jincheon nehmen 22 E-Sportler in 6 Spielen teil, darunter Battlegrounds Mobile. Regisseur Lee Chang-dong wird als erster Koreaner beim Toronto International Film Festival den TIFF Ebert Director Award erhalten. Nach Angaben von Netflix am Donnerstag wurde er als Gewinner dieser Auszeichnung, einer der TIFF Tribute Awards, ausgewählt, die bei der 51. Auflage des Filmfestivals in Toronto verliehen wird. Die TIFF Tribute Awards sind eine jährliche Auszeichnung des Toronto International Film Festivals zur Würdigung herausragender Leistungen im Filmbereich. Der neue Film von E! Possible Love wurde ins Programm Special Presentations beim TIFF eingeladen, das vom 10. bis 20. September stattfinden wird. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Zur heutigen Donnerstagsausgabe begrüßt Ihre Isuyan ganz herzlich. Hier sind die heutigen Themen. 10 Tage lang haben Delegierte aus aller Welt in Busan über den Schutz des Welterbes beraten. Bei der 48. Tagung des UNESCO-Welterbe-Komitees wurden 25 neue Städte aufgenommen, darunter 4 weitere koreanische Wattgebiete, und auch koreanische Kultur und Marken standen im Rampenlicht. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil der Sendung. Danach erfahren Sie, dass immer weniger Jugendliche in Südkorea ein Studium als selbstverständlichen Weg sehen. Eine neue Untersuchung zeigt, dass immer mehr von ihnen stattdessen über eine direkte Berufsausbildung oder eine Unternehmensgründung nachdenken. Eine neue Umfrage zeigt, dass 8 von 10 Südkoreanerinnen und Südkoreanern befürworten, dass Haustiere künftig unter bestimmten Bedingungen auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen dürfen. Mehr dazu im dritten Teil. Abschließend hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Viel Spaß mit dem Lied In Color, gesungen von BMK.
Saranghae, 나는 이제.
10 Tage lang haben Delegierte aus aller Welt in Busan über den Schutz des Welterbes beraten. Gestern ist die 48. Tagung des UNESCO-Welterbekomitees zu Ende gegangen. Rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 196 Vertragsstaaten waren zu der Konferenz im Kongresszentrum BEXCO zusammengekommen. Die Abschlussfeier fand bereits am 28. Juli statt. Die offizielle Schließung der Tagung folgte einen Tag später. Bei der Abschlussfeier dankte Homin, der Leiter der koreanischen Kulturerbebehörde, dem Vorsitz, dem UNESCO-Sekretariat sowie den Delegationen aller teilnehmenden Länder für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 10 Tage. Er betonte, Kulturerbe sei ein Zukunftsvermögen der gesamten Menschheit, für dessen Erhalt gerade in Krisenzeiten die internationale Verantwortung wachse, und Südkorea werde auch künftig eine Vorreiterrolle beim nachhaltigen Schutz und der Nutzung von Kulturerbe einnehmen. Auch Nayef Al-Fayez, stellvertretender Generaldirektor für Kultur bei der UNESCO, würdigte den Einsatz der Teilnehmenden, die trotz unterschiedlicher Standpunkte zu gemeinsamen Beschlüssen gefunden hätten. Der koreanischen Regierung der Stadt Busan gelte sein besonderer Dank für die umsichtige Ausrichtung der Tagung. Rund 400 Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Staaten feierten im BEXCO-Kongresszentrum den letzten Abend der Konferenz. Für Stimmung sorgte die Kulturshow K-Vibe, eine moderne Interpretation koreanischer Feierkultur. Die Band Akdan Gwangjil verband dabei traditionelle koreanische Musik mit elektronischen Klängen. Bei frittiertem Hühnchen, Bier und koreanischem Barbecue kamen die Gäste noch einmal miteinander ins Gespräch. Die Tagung, die erstmals in Südkorea stattfand, stand ganz im Zeichen der internationalen Solidarität angesichts globaler Krisen wie Klimawandel und militärischen Konflikten. Insgesamt wurden in Busan 25 neue Städte in die Welterbeliste aufgenommen, 19 Kulturerbestätte, 5 Naturerbestätte und eine gemischte Stätte. Die Komoren, St. Thome und Principe sowie der Südsudan erhielten dabei zum ersten Mal überhaupt eine Welterbestätte. Damit zählt die Welterbeliste nun 173 Vertragsstaaten mit insgesamt 1273 Städten. Südkorea selbst konnte seine Wattgebiete an der Südwestküste erweitern. Nachdem die koreanischen Wattflächen bereits 2021 in die Liste aufgenommen worden waren, kamen nun die Gebiete bei Gohung, Muan, Seosan und Yeosu hinzu. Gewürdigt wurde ihre herausragende Bedeutung als Rastplatz auf der Vogelzugroute zwischen Ostasien und Ozeanien sowie als Lebensraum vielfältiger mariner Ökosysteme. Südkorea besitzt damit insgesamt 17 Welterbestätten, 15 Kultur- und 2 Naturerbestätten. Auch abseits der offiziellen Sitzungen bot die Tagung Gelegenheit, koreanische Kultur zu präsentieren. Delegationen aus 17 Ländern besuchten den Tempel Pomosa in Busan und probierten dort buddhistische Tempelküche. Dabei ging es nicht nur um kulinarischen Genuss, sondern auch um Werte wie Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit, für die die buddhistische Kultur seit jeher steht. Auch der eigens eingerichtete Korea-Pavillon im Kongresszentrum zog reges Interesse auf sich. Seit seiner Eröffnung am 20. Juli konnten Besucherinnen und Besucher dort koreanisches Kulturerbe und traditionelle Bräuche hautnah erleben, etwa durch Ausstellungen und Mitmachprogramme. Insgesamt zählte der Pavillon während der gesamten Tagung 122.167 Besucherinnen und Besucher. Auch der vom Koreanischen Institut für Kulturerbeförderung betriebene K-Heritage Shop im Pavillon erfreute sich großer Beliebtheit. Die Tagung wurde damit über den reinen Denkmalschutz hinaus auch zu einer Plattform, auf der Südkorea seine Kultur- und Konsumgüter einem internationalen Publikum vorstellen konnte. So nahmen an einer parallel laufenden Spendenkampagne für den Erhalt des Welterbes, die von einer Stiftung unter Beteiligung des K-Pop-Künstlers G-Dragon in Kooperation mit der UNESCO durchgeführt wurde, auch koreanische Kosmetik- und Lebensmittelmarken teil. Beobachter werteten dies als Zeichen dafür, dass große internationale Konferenzen zunehmend auch als Bühne für die Präsentation koreanischer Kultur- und Wirtschaftsgüter im Ausland dienen können. Ein Bereich, der bislang vor allem klassischen Messen und Ausstellungen vorbehalten war. Ein weiteres Ergebnis der Tagung betrifft die japanische Sato-Goldmine. Das Komitee verabschiedete dazu einen Beschluss, der eine Ausstellung zur Geschichte der Zwangsarbeit koreanischer Arbeiter an der Stätte vorsieht, ein Punkt, dem in Südkorea besondere Bedeutung beigemessen wird. Die nächste, 49. Tagung des Welterbe-Komitees soll vom 27. Juni bis 7. Juli des kommenden Jahres in Istanbul stattfinden. Immer weniger südkoreanische Oberschülerinnen und Oberschüler wollen nach dem Abschluss ein Studium aufnehmen. Das zeigt eine gemeinsame Untersuchung des südkoreanischen Bildungsministeriums und des koreanischen Bildungsentwicklungsinstituts KEDI, die am 26. Juli veröffentlicht wurde. Eine Lehrerin, die rund 10 Jahre lang an einer Mittelschule in Seoul unterrichtet hat, beschrieb die veränderte Stimmung an ihrer Schule so: Früher habe es die verbreitete Haltung gegeben, man müsse in jedem Fall studieren, doch diese Einstellung sei inzwischen weitgehend verschwunden. Nur Schülerinnen und Schüler mit einem klaren Ziel wie einem Medizinstudium hielten noch konsequent an einer universitären Ausbildung fest, während die übrigen zunehmend auch andere Optionen wie eine direkte Berufsausbildung in Betracht zögen, von den Eltern häufig unwidersprochen. Diese Beobachtung lässt sich auch anhand der Zahlen der Untersuchung nachvollziehen. Demnach wollten im vergangenen Jahr 64,9% der Oberschülerinnen und Oberschüler ein Studium aufnehmen. Der Anteil hatte 2015 bei 72,5% gelegen und hatte sich lange Zeit bei über 70% gehalten, mit einem Höchststand von 77,3% im Jahr 2023. Seit 2024 ist er jedoch deutlich gesunken, zunächst auf 66,5%, im vergangenen Jahr dann weiter auf 64,9%. Im Gegensatz dazu ist der Anteil der Jugendlichen, die direkt ins Berufsleben einsteigen möchten, deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr lag er bei 15,6%, mehr als doppelt so hoch wie 2023 mit 7%. Auch der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine eigene Firma oder ein eigenes Geschäft gründen möchten, hat zugenommen, von 1% im Jahr 2015 auf 3,3% im vergangenen Jahr. Das Institut KEDI erklärte dazu, der 2022 überarbeitete Lehrplan sehe an den Übergängen zwischen den Schulstufen eine gezielte Berufsorientierung vor. Jugendliche würden ihre berufliche Zukunft immer seltener automatisch mit einem Studium in Verbindung bringen und stattdessen bewusst zwischen Studium, Berufsausbildung und Unternehmensgründung abwägen. Auch wenn immer mehr Jugendliche über Alternativen zum Studium nachdenken, tun sich viele weiterhin schwer, sich konkret für einen bestimmten Beruf zu entscheiden. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die angaben, bereits einen konkreten Wunschberuf zu haben, ist im Vergleich zu vor 10 Jahren in allen Schulstufen um mehr als 10 Prozentpunkte gesunken. Bei Grundschulkindern sank er von 91,3% im Jahr 2015 auf 78,1% im vergangenen Jahr. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei Mittelschülerinnen und Schülern aus, von 73 auf 59,9%, der niedrigste Wert aller Gruppen. Bei Oberschülerinnen und Schülern sank der Anteil von 81,7% auf 71,3%. Ein Lehrer sagte dazu, die heute beliebten Studienfächer oder aussichtsreichen Branchen könnten sich innerhalb weniger Jahre völlig verändern. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz dürfte sich dieser Wandel sogar noch beschleunigen. Die schulische Berufsorientierung müsse deshalb so gestaltet werden, dass sich Schülerinnen und Schülern bei ihrer Entscheidung tatsächlich weiterhelfe. Auch bei den konkreten Berufswünschen spiegeln sich gesellschaftliche Veränderungen wider. Bei Grundschulkindern stand im vergangenen Jahr der Beruf Profisportlerin oder Profisportler an erster Stelle. Im Jahr 2015 hatte noch der Lehrerberuf die Liste angeführt, seit 2020 liegt jedoch der Sportberuf vorn. Auf Platz 3 folgt der Beruf der Content-Erstellerin oder des Content-Erstellers, nach dem Arztberuf auf Platz 2, ein Zeichen für den wachsenden Einfluss digitaler Medien. Eine Grundschullehrerin erklärte dazu, der Erfolg des Fußballnationalspielers Son Heung-min sowie die zunehmende Präsenz ehemaliger Sportstars auf YouTube und im Fernsehen dürften Kinder verstärkt zu einer sportlichen Laufbahn inspirieren. Bei Mittel- und Oberschülerinnen und Schülern liegt der Lehrerberuf weiterhin unangefochten an erster Stelle und das bereits seit 2015, seit die Erhebung als offizielle staatliche Statistik geführt wird. Bei Mittelschülerinnen und Schülern folgen auf den Plätzen 2 und 3 die Berufe Profisportler bzw. Arzt. Bei Oberschülerinnen und Schülern liegt der Pflegeberuf auf Platz 2, gefolgt von Biowissenschaften und Forschung auf Platz 3, ein Bereich, der 2024 noch auf Platz 7 gelegen hatte und damit den stärksten Anstieg verzeichnete. Das Institut KEDI kündigte an, die langjährig gesammelten Daten auch künftig zu nutzen, um bildungspolitische Maßnahmen systematisch zu überprüfen und die Unterstützung für Schulen und Schülerinnen und Schüler noch gezielter zu gestalten. Rund 8 von 10 Südkoreanerinnen und Südkoreanern sind grundsätzlich dafür, dass Haustiere unter bestimmten Bedingungen auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen dürfen. Das zeigt eine Umfrage, die Lotte Members im Auftrag der Nachrichtenagentur Yonhap über die unternehmenseigene Rechercheplattform Lime durchgeführt hat. Der Umfrage zufolge stimmten insgesamt 84,7% der Befragten einer erweiterten Mitnahme von Haustieren in Flugzeugen, Zügen und Bussen zu, sofern dabei bestimmte Bedingungen erfüllt seien. Unter den Befragten waren 29,2% selbst Halterinnen oder Halter eines Haustiers, während 70,8% keines besaßen. Als wichtigste Voraussetzung für die Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln nannten die Befragten am häufigsten die Verantwortung der Halterinnen und Halter für die Sicherheit sowie die Einhaltung grundlegender Umgangsregeln, etwa das Aufsammeln von Hinterlassenschaften oder das Anleinen der Tiere. Diese Antwort wählten 25,6% der Befragten. An zweiter Stelle stand mit 23,3% die Forderung nach eigens ausgewiesenen Sitzplätzen, Waggons oder Bereichen für Haustiere. Für eine zusätzliche Gebühr bei der Mitnahme sprachen sich 22,8% der Befragten aus, während 13% den Nachweis von Impfungen und eines guten Gesundheitszustands als wichtigste Voraussetzung nannten. 15,3% der Befragten sprachen sich generell gegen eine Ausweitung der Mitnahmemöglichkeiten aus. Unter den Halterinnen und Haltern selbst lag dieser Anteil bei 11,3%, unter Nichthalterinnen und Haltern mit 16,9% deutlich höher. Fast die Hälfte der Befragten, nämlich 49,2%, stimmte zudem der Aussage zu, Haustiere seien für sie vollwertige Familienmitglieder. Unter den Halterinnen und Haltern lag die Zustimmung bei 70,2%, unter den Nichthalterinnen und Haltern bei 40,5%. Als größtes gesellschaftliches Problem im Zusammenhang mit Haustieren nannten 28,8% der Befragten mangelnde Rücksichtnahme im Alltag, etwa nicht entfernte Hinterlassenschaften oder fehlende Leinenpflicht. Nahezu gleichauf lag mit 28,7% die Sorge um das Aussetzen von Haustieren und Tierquälerei. Es folgten Sicherheitsvorfälle wie Hundebisse mit 16%, Nachbarschaftskonflikte etwa wegen Lärm oder der Nutzung öffentlicher Räume mit 13,7% sowie illegale oder unethische Zucht- und Verkaufspraktiken mit 12,8%. Halterinnen und Halter selbst stuften vor allem das Aussetzen von Tieren und Tierquälerei als gravierendstes Problem ein, während Nichthalterinnen und Halter mangelnde Rücksichtnahme in den Vordergrund stellten. Bei der Frage, welche politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Haustieren vorrangig umgesetzt werden sollten, sprach sich die größte Gruppe der Befragten, 27,6%, für eine strengere Durchsetzung der Registrierungspflicht für Haustiere aus. An zweiter Stelle folgten mit 22,9% schärfere Strafen bei Tierquälerei. Für eine bessere Aufklärung über den respektvollen Umgang mit Haustieren im öffentlichen Raum, auch gegenüber Menschen ohne eigenes Haustier, sprachen sich 19,2% aus. Eine Entlastung bei den Kosten für tierärztliche Behandlungen wünschten sich 17,7%, während 12,6% eine bessere Unterstützung bei der Rettung und Adoptionsvermittlung ausgesetzter Tiere als vorrangig ansahen. Während Halterinnen und Halter selbst vor allem eine Entlastung bei den Tierarztkosten forderten, seien Nichthalterinnen und Halter die strengere Durchsetzung der Registrierungspflicht als vordringlichste Maßnahme an. Für diese Umfrage wurden am 16. und 17. Juli insgesamt 1000 Erwachsene im Alter zwischen 20 und 69 Jahren befragt.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt. Schreibende Menschen. Am Mikrofon Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Die Teilung Koreas hat viele Autoren ihr Leben lang umgetrieben. Einer von ihnen ist Yi Ho Chol. Basierend auf autobiografischen Erfahrungen schreibt er vor allem Romane über den Krieg und die Wunden der Teilung und beschäftigt sich über 60 Jahre lang mit der Möglichkeit nationaler Versöhnung und Wiedervereinigung. Geboren wird er 1932 im Kreis Togwon in der Provinz Südhamgyong. Nach der Befreiung Koreas 1945 verliert die Familie ein Jahr später durch die Landreform in Nordkorea ihren gesamten Besitz und wird 1948 in das Nachbardorf vertrieben. Als Yi Ho Chol in der dritten Klasse ist, bricht der Koreakrieg aus und er wird zur koreanischen Volksarmee eingezogen. Während des Rückzugs vom 4. Januar 1951 flieht er ganz allein in den Süden, in der leichtfertigen Annahme, nach einer Woche zurückzukehren. Doch ist dies der endgültige Abschied von seiner Familie. Eine Erfahrung, die er später literarisch verarbeiten wird. Nach seiner Flucht arbeitet er unter anderem als Hafenarbeiter und verfasst nebenbei erste literarische Versuche, bis er 1955 mit der Veröffentlichung einer Kurzgeschichte in der Zeitschrift Literatur und Kunst sein Debüt gibt. 1961 erregt er Aufmerksamkeit mit der Kurzgeschichte Panmunjom. 1964 folgt der Roman Kleine Leute. Die Figuren, die in seinen Werken auftreten, sind durch den Krieg heimatlos geworden und haben es nicht geschafft, sich eine neue Lebensgrundlage zu schaffen. Dem Autor gelingt eine detaillierte Darstellung des Bewusstseins der Kriegsflüchtlinge im eigenen Land und des Alltags dieser entwurzelten, umherirrenden Menschen, die mit der Heimat auch ihre eigene Identität verloren haben. Als Aktivist beteiligt sich Yi Ho Chol auch an der Demokratiebewegung gegen das diktatorische Regime von Präsident Park Chung-hee und verbringt den größten Teil der 1970er Jahre im Gefängnis. Auch in den 80er Jahren, nachdem General John Doohan durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen ist, kämpft Yi Ho Chol trotz zunehmender politischer Verfolgung weiter gegen die Militärdiktatur und engagiert sich aktiv in Organisationen wie der Schriftstellervereinigung zur praktizierten Freiheit, die er gemeinsam mit dem Dichter Ko Eun ins Leben gerufen hat. Doch auch in dieser Zeit schreibt er weiter. Es entstehen die Romane »Das lange Tal jenes Winters« 1978, »Fließendes Wasser wird ein Fluss« 1984 und »Das Tor« 1988. Sie alle führen die Widrigkeiten und Absurditäten der herrschenden sozialen Verhältnisse auf die widersprüchliche Situation der geteilten Nation zurück. In Yi Ho Chols späte Schaffensphase fällt der Roman Menschen aus dem Süden, Menschen aus dem Norden von 2002. Hier verarbeitet er eigene Kriegserfahrungen und beschreibt, wie er als Oberstufenschüler in die nordkoreanische Armee eingezogen, in den Krieg geschickt und im Oktober desselben Jahres von den südkoreanischen Truppen gefangen genommen wurde. Erinnerungen, die im Bewusstsein der Realität des geteilten Landes neu geordnet werden. Die Geschichte nimmt ihren Ausgang mit der Situation des Krieges und dem Verlust der Heimat statt und setzt sich fort in der Suche nach einem Weg, den Schmerz über die Teilung des Landes zu überwinden. Die Sehnsucht nach Versöhnung hat Iho Chol sein ganzes Leben lang nicht losgelassen. Er stirbt im Jahr 2016 im Alter von 84 Jahren an einem Hirntumor. Von Iho Chol auf Deutsch erschienen sind die Romane Menschen aus dem Norden, Menschen aus dem Süden und Kleine Leute. Das war das KBS Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Mit dem Lied Happy Together, gesungen von Park Hyo-shin, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche. 마냥 웃기만 했던 푸른 하늘 닮은 꿈을 가진 기작은 꼬마가 어느새 담을 넘는다 언덕 위로 좁게 튄 그 작은 기가 어디로 가는 걸까 작은 돌에 그만 넘어져도 일어나 다시 그 길 따라 걸어보렴 좀 더디면 어때 어디든 좋아 한 걸음씩 So happy together 너의 손을 잡고서 너와 팔을 맞추며 가자 We are dancing together 서두르지 마 조금 익숙한 멜로디를 불러봐 너를 위한 멜로디 누구도 상상 못할 내일이 또 오겠지 소나기에 자라난 무지개 빌려다 포켓 속에 가득 꼭 넣어두렴 주문을 외워 It's gonna be alright 한 걸음씩 So happy together 너의 손을 잡고서 너와 팔을 맞추며 가자 Dancing together 서두르지 마 이제 익숙한 멜로디를 불러봐
Alltagskoreanisch Plus Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 덕도 없지. 덕도 없지 heißt auf Deutsch so viel wie keine Chance. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Chesua schüttet ihrer Freundin und Kollegin Lee Hyun-ju ihr Herz aus. An einer Stelle sagt Hyun-ju hier, 턱도 없지, keine Chance.
턱도 없지,
턱도 없지,
턱도 없지.
Mit 턱도 없지 kann man nachdrücklich verneinen, wenn jemand eine Frage zu etwas sehr Unrealistischem stellt. 이번 주에 로또 1등 될까? 턱도 없지. Ob ich diese Woche im Lotto gewinne? Keine Chance. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지.
이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지. 이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지.
이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지.
Zum anderen kann man damit einen Vorschlag ablehnen, den man für absurd hält. 차 좀 빌려줘. 턱도 없어. Leih mir bitte dein Auto. Keine Chance. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어. 차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
Und zuletzt kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass etwas viel zu wenig ist. 이 돈으로 집 구할 수 있을까? 턱도 없지. Können wir mit dem Geld eine Wohnung finden? Keine Chance. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지. 이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 턱도 없지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über die Liebe und das Vertrauen unter Ehepaaren und stellen Ihnen den Beeper-Spieler Sung Kyung-un vor. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Der Kalligraph Chusa Kim Jong-hee war nicht nur Kalligraph, sondern auch Politiker. Er wurde einst auf die Insel Jeju ins Exil geschickt, nachdem er in einem Machtkampf mit seinen politischen Gegenspielern verloren hatte. Jeju war damals eine entlegene, dünn besiedelte Insel mit einer Lebensweise und Essenskultur, die sehr anders waren als auf dem Festland. Der berühmte Kalligraph hatte daher Mühe, sich an die harsche Umgebung zu gewöhnen. Er schickte Briefe an seine Frau und bat sie, ihm getrocknete Kaki-Früchte und andere Köstlichkeiten zu schicken. Seine Frau war alles, was er damals hatte, Die einzige Person, der er sich anvertrauen und die er um etwas bitten konnte. Als sie nach langer Krankheit starb, schrieb Kim Jong-hee ein Gedicht über sein gebrochenes Herz. Unser erstes Musikstück diese Woche stammt aus dem Soundtrack der Netflix-Serie When Life Gives You Tangerines. Auch diese Serie handelt von der Liebe und dem Vertrauen zwischen einem Ehepaar. Hören wir Do-yong Na-yong, zu Deutsch Du und Ich, mit An In-gyong an der Piri und Sim In-jung an der Komungo. Diese Woche stellen wir Ihnen Sung Kyung-un vor, einen Spieler der Laute Bipa, der in der Joseon-Ära lebte. Sung war ursprünglich ein Leibeigener im Haus eines Adligen. Zufällig lernte er mit 9 Jahren auf der Bipa zu spielen, einem birnenförmigen Saiteninstrument. Er war so talentiert, dass er nur wenige Jahre später im ganzen Land bekannt war. Sein Herr erkannte sein Talent und entfernte seinen Namen aus dem Register für Leibeigene. So konnte Sung Kyung-un ein freier Mann sein. Sung war so talentiert an der Bipa, dass es damals sogar eine Redewendung über ihn gab. Wenn jemand der Beste auf seinem Gebiet war, dann sagte man, das ist ja ganz wie Sung Kyung-uns Bipa. Als ein berühmter Musiker wurde er oft auf die Feste der Oberschicht eingeladen und verdiente eine Menge Geld. 1627 floh er vor der chinesischen Invasion in Joseon und ließ sich in der kleinen Stadt Jeonju nieder. Die Menschen dort waren arm und ungebildet, aber sie hörten Sung gerne auf der Bipa zu. Wenn die Dorfbewohner vorbeikamen, spielte er ihnen stets für umsonst etwas vor, so lange, bis sie zufrieden nach Hause gingen. Seinen wahren Charakter konnte man auch an seinem Begräbnis erkennen. Als er im Sterben lag, rief er seine Schüler herbei und bat sie darum, ihn an einem sonnigen Platz zu begraben. Während sie seinen Sarg zum Grab trugen, sollten sie die Musik spielen, die er ihnen gelehrt hatte. Seine Schüler folgten seinem Wunsch. Als die Menschen in Jeonju die Musik hörten, weinten und trauerten sie um Song Kyung-un. Seine Musik erfreute viele Menschen und machte damit das wahr, was er sein Leben lang gesagt hatte. Was bringt die edelste und eleganteste Musik, wenn die Menschen sie nicht genießen können? Zum Ende der Joseon-Ära war die Bipa ein sehr beliebtes Instrument. Heute gibt es nur noch wenige Menschen, die sie spielen können. Hören wir nun ein Bipa Sanjo von Chong Yong-bom mit Yi Min-hyung am Tango. Der chinesische Kriegsherr Jiang Yu, der auch als Hegemonialkönig von West-Chu bekannt war, war ein ehrgeiziger Mann. Er stammte aus einer Familie von Generälen im Stadt-Chu und wollte unbedingt ein eigenes Königreich haben. Er war ein erfolgreicher Kriegsherr, der all seine Schlachten gewann. Doch schließlich verlor er gegen Liu Bang, der später die Han-Dynastie gründete, und nahm sich das Leben. Jiang Yu und Liu Bang waren ursprünglich wie Brüder gewesen, doch dann wurden sie Konkurrenten. Eine entscheidende Episode in dem Zweikampf zwischen ihnen fand bei einem Fest am Tor Hongmun statt, und davon erzählt unser letztes Lied. Hören wir nun Hongmun Yeonga, das Lied vom Fest am Hongmun, gesungen von Kim Soo-yeon.
Chunhaga, Taekyung, Hongmun. 언모숨은 허련이와 시절이 부유하면 보연 한우만 날 줄을 사람마다 아는 배라 진나라 모진 정사 매우 독사같이 심하더니만은 사슴조차 일탄 말가 초야의 영웅들이 질족자의 뜻을 두고 꽃꽃이 일어날지 강보문 썩은 범과 태태의 참기운 용이 각자 기병 힘을 모아 나라를 멸할 적 전입적 관중자면 왕허리라 깊은 너냐 이 어젠 듯 오나진 어찌 다 죽 대왕은 당신 세력 힘을 믿고 배은 만덕 허단 말라 무지한 폐공이오를 아무리 살을 고지어 공부르다가 서전을 오늘 하나님이 대신 사람 철 부추리라 선할 길이 없을 순가 유능재강 옛말 쌈못 일로 보아 알리로다 일을 살펴보니 백무황을 창창대검 정도 금고 대기치며 영기 황태 속장패 주제없는 양사무창을 좌우로
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.